Deutscher Fußballmeister 1978 ist heute der 1. FC Köln geworden.
1. FC Köln, der Podcast.
Also darauf habe ich jetzt wirklich gar keine Antwort.
Der Jonas Hector unter den Folgenummern. Folge 14 beim 1. FC Köln, der offizielle Podcast. Schönen guten Tag, ich bin Nikolas und ich freue mich auf die heutige Folge mit euch an den Kopfhörern, die dabei sind und auch mit meinem heutigen Gegenüber. Das ist unser Bereichsleiter Nachwuchsfußball, Lukas Berg. Grüß dich.
Hi. Schön, dass ich da sein darf. Vielen, vielen Dank. Ich freue mich wirklich sehr.
Ich freue mich wirklich auch. Habe ganz bunte Themen mitgebracht, die wir heute gerne besprechen können. Du bist gestern aus Japan wieder nach Deutschland gekommen, nach Kölle. Jetzt in den Podcast. Gleich geht's in die Vertragsverlängerung von einem Jugendspieler. Eigentlich ganz normaler Arbeitstag heute, oder?
Ja, jetzt ausgeklammert der Reise von gestern. Sind die Arbeitstage bei mir schon immer relativ bunt gestaltet, ne? Also dadurch, dass das Themenspektrum, was wir im Nachwuchs haben, natürlich unterschiedlicher nicht sein kann, von der Profimannschaft U21 bis zum Kinderfußballbereich U8 und alles, was dazugehört, ganz, ganz viele Mitarbeiter, dann noch das Sportinternat dabei, tagesaktuelle Themen, strategische Themen, Katastrophenthemen, Brandlöschungen, immer alles dabei. Und wenn ich abends nach Hause komme und erzähle, was ich so den ganzen Tag gemacht habe, dann merke ich auch selber, was das für ein Blumenstrauß dann auch ist.
Sind deine Tage oft zu kurz? Hat der Tag zu wenig Stunden?
Ja, deutlich. Also ich durfte ja auch mal ein paar Tage Profifußball machen, hier beim FC auch. Und der größte Unterschied zwischen Profifußball und Nachwuchsfußball ist tatsächlich, dass Profifußball irgendwo auch abgegrenzt ist, ne? Also geh mal irgendwann mal geschlossen nach Hause und dann gibt's auch ein Spiel am Wochenende. Wenn das gespielt ist, dann bereitet man sich aufs nächste vor. Nachwuchsfußball ist eigentlich immer. Also es finden so viele Spiele am Wochenende statt, dass wenn du Lust hast, kannst du 7 bis 8 Spiele gucken. Das passt auch zeitlich dann. Und mein Tag startet immer relativ früh, weil ich versuche quasi vor der Welle im Büro zu sein. So, die Welle kommt dann, wenn die Trainer reinkommen. Es ist so gegen Mittag. Und dann wird um 17 Uhr trainiert. So, um 17 Uhr kommen oder 16 Uhr kommen die Spieler. 17 Uhr ist Training. Training geht dann 2, 2,5 Stunden. So, wenn du dir noch ein Training anguckst und danach vielleicht noch ein Elterngespräch oder ein Beratergespräch oder ein Spielergespräch hast, so hast du gar kein Problem damit, von 8 Uhr morgens bis 21.30 Uhr am Gleisbockheim zu sein, ne, wenn du nicht aufpasst. Und das ist, glaube ich, so, ne, der Tag ist auf jeden Fall zu kurz und das Tagesgeschäft, weil es halt so viele Mannschaften sind, ist dann auch einfach ein Hauptteil des Tages. Und da muss man schon aufpassen, dass man auch ein paar Themen angeht, die einen perspektivisch dann nochmal ein bisschen weiterbringen.
Der Unterschied zwischen früh kommen und spät gehen leitet mich perfekt weiter zur ersten Rubrik hier. Wir starten ja mal recht sportlich.
Die Startelf.
Frühsport oder abendliches Training?
Abendliches Training.
Frühaufsteher oder Nachteule?
Nachteule, leider.
Lukas oder Herr Berg?
Ganz klar Lukas.
Adler Delbrück oder Bonner SC?
Bonner SC.
Bonner SC oder 1. FC Köln?
1. FC Köln.
Technik oder Taktik?
Technik.
Leitung Lizenzspielermannschaft oder Leitung Nachwuchsleistungszentrum?
Beides super.
Scouting in Deutschland oder international?
Auf den FC bezogen in Deutschland.
Lukas Berg als Spieler oder als Trainer?
Als Trainer.
Theorie oder Praxis?
Praxis.
Herz oder Verstand?
Oh, Verstand. Ja, Verstand.
Verstand. Nach einem Last-Minute-Sieg bist du einer, der ein Bierchen trinkt und dann feiern geht oder ein Säftchen und dann so schnell wie möglich ab nach Hause?
Auf jeden Fall ein Bierchen trinken und dann wahrscheinlich vor Erschöpfung nach Hause, sonst aber dann feiern.
Ich habe mich gefragt, einer der größten Titel der letzten Jahre war ja der DFB-Pokalsieg der U19. Da warst du auch schon in deinem jetzigen Amt. Was hast du danach gemacht? Bist du auch feiern gegangen?
Nee, die Jungs sind feiern gegangen. Die mussten wir ein bisschen anschieben. Ne? So eine Nachwuchsmannschaft heutzutage, die hat es ja gar nicht mehr so mit feiern gehen. Dann haben wir den Jungs gesagt, so, ihr fahrt jetzt bitte direkt in die Stadt und genießt den Abend. Wir waren in einem Auto zusammen. Ich bin mit Kestern zurückgefahren und hatten dann noch, ich glaube, den Alex Leis dabei im Auto, der auch in Potsdam war, und dann sind wir entspannt nach Hause gefahren und haben uns auf dem Weg, glaube ich, noch ein Bierchen geholt. bis auf der Fahrer natürlich, und dann habe ich den Abend ausklingen lassen. Also da war ich nicht mehr feiern.
Dann spielst du auch nicht Mäuschen, was deine Schützlinge da so treiben.
Nein, Gott bewahre, die sollen das wirklich ganz alleine machen, und ich animiere die Jungs ab und zu auch mal dazu, mal die Leine loszulassen.
Wenn man sich so ein bisschen mit dir beschäftigt, das ist schon spannend. Du bist eigentlich eine Schelsig jung, also in Delbrück auch aufgewachsen, hast ja auch Jugendtrainer gemacht. War als Kölner auch der FC bei euch ein Thema in der Familie, bei dir persönlich?
Ja, natürlich. Also ich glaube, als Kölner, der sich mit Fußball identifiziert oder sich über Fußball auch komplett darstellt im gesamten Leben und Freundeskreis und Familienkreis und so, und dann in Köln zu sein, dann ist der FC immer eine große Rolle gewesen. Ich muss allerdings dazu sagen, dass es immer nur ganz ausgewählte Highlights waren, wenn wir mal im Stadion waren. Kann mich wirklich ganz prägnant noch irgendwie an so Erinnerungsfetzen erinnern, wo wir mal hier am Geisbockheim zum Training waren, wenn man natürlich so aus Köln-Delbrück in den Grüngürtel fährt man tatsächlich dann auch, wenn es schlecht läuft, mal eine Dreiviertelstunde. Aber der FC war immer präsent, immer dabei, weil irgendein Nachwuchstrainer oder immer eine Dauerkarte hatte, dann fehlte der im Training. Also der FC schwebte immer überall, ohne dass ich so oft tatsächlich im Stadion war.
Gespielt hast du beim FC selber nicht. Du hast auch bei Adler Delbrück dann in der Jugend gekickt, ne?
Ja.
Und warst dann auch später gar kein schlechter Kicker. Verbandsliga konnte ich lesen.
Ja.
Spricht dafür, dass du auch ein gutes Füßchen hattest. Dann hat es aber wegen einer Knieverletzung nicht gereicht für länger.
Genau.
Wie alt warst du da?
Da war ich 18. Also mein Fußballleben war eigentlich davon geprägt, sehr viel im Freundeskreis zu machen. Ne? Ich glaube, wir waren damals richtig gut, und viele von uns sind dann auch irgendwo anders hingegangen und haben woanders Fußball gespielt. Ich habe mich aber irgendwie immer dagegen entschieden, irgendwie mein Heimatdorf zu verlassen. Bin dann erst gegen Ende, wo ich ein bisschen mehr leistungsgetrieben dann auch war, bin ich nochmal so in der Umgebung, habe ich nochmal einen Vereinswechsel gemacht, und war ich ganz schlecht beraten, in Anführungszeichen, beziehungsweise hatte schlechte Trainingssteuerung damals und Trainingsvolumen total erhöht, ohne irgendwie darauf auf Belastungssteuerung zu achten. Dann hatte ich relativ schnell Knieprobleme und habe die dann, und darf es natürlich keinem erzählen dann, ziemlich lange unterdrückt mit Schmerzmitteln, und irgendwann ging das nicht mehr, und dann musste ich operiert werden, erst am linken Knie, und dann gab es nochmal einen anderen Vorfall am rechten Knie. Das heißt, beide Knie sind operiert, und das hat mich dann sehr, sehr schnell dazu gebracht, weil ich niemals aus dem Fußballkontext raus wollte, weil mir das total wichtig war, darüber nachzudenken, was kannst du denn sonst machen, wenn du nicht viel trainieren kannst. Und dann bin ich sehr, sehr schnell dann schon mit, das war Übergangszeit, da war ich dann 17, und mit 18 habe ich dann aufgehört, aber habe dann schon meine ersten Trainerscheine gemacht, habe dann meine erste C-Jugend übernommen auf der Asche.
Auf der Asche, ja. Sehr gut. Und da war das für dich absolutes Hobby, oder gab es da schon früh den Schüler Lukas Berg, der gedacht hat, boah, im Sport würde ich echt gerne arbeiten?
Ich habe schon immer gesagt, dass ich im Sport arbeiten will. Also das war für mich nie zur Debatte gestellt, dass ich das, was ich so aus Leidenschaft mache, dass ich das nicht irgendwann beruflich machen will. Klar war der erste Gedanke immer, willst Fußballprofi werden?
Mhm. Ja.
Das ist, glaube ich, auch immer noch der tollste Job, den man in diesem Berufsfeld machen darf. Ja, ich glaube, der zweittollste Job ist dann Trainer zu sein, und vielleicht der dritttollste Job, drumherum zu arbeiten, hat aber eher damit zu tun, dass die emotionale Gebundenheit in den ersten beiden Jobs natürlich unglaublich groß ist. Ja, und darauf habe ich dann mich sehr, sehr früh fokussiert und habe mir überlegt, was kannst du denn alles machen, um diesem Wunsch näher zu kommen. Ne? Und dann war der erste Schritt, erstmal Trainer zu sein, Abitur zu machen, und dann war für mich relativ schnell klar, in welche Studienrichtung ich auch gehen will und wo ich meinen Schwerpunkt setzen will.
Das war dann das Sportstudium, wo man eigentlich denken müsste, der Kölsche Junge geht zur größten deutschen Sporthochschule hier in Deutschland.
Ja.
Aber du bist gar kein Sporjunge, sondern nach Remagen.
Genau, ja.
Wieso?
Ich habe tatsächlich aber auch noch auf den Eignungstest an der Sporthochschule hintrainiert und hätte den auch gemacht. Dann bin ich aber relativ schwer krank geworden mit einer Drüsenfiebererkrankung, konnte das nicht machen. Mir war aber eigentlich schon, aber den habe ich nur gemacht, weil ich in dem Studiengang, wo ich hin wollte, auf Platz 350 auf der Warteliste war. Weil mir war schon sehr früh klar, dass ich jetzt nicht das klassische Sportstudium machen will, wo viel Praxis im Grundstudium dann auch ist, also alle möglichen Sportarten, die man da so macht, sondern ich wollte halt einen Management-Schwerpunkt machen und zur damaligen Zeit war das in Remagen tatsächlich dann auch der Studiengang, der irgendwie mit am attraktivsten war. War natürlich auch ein großer Ansturm drauf und deswegen hat es in der ersten Bewerbungsphase nicht geklappt. Und dann musste ich noch zahlreiche Zusatzvoraussetzungen erfüllen, da ging es so um Abiturdurchschnitt und da musste man seinen Abiturdurchschnitt mit Zusatzmaßnahmen, Trainerschein und so weiter und so fort musste man drücken, um dann irgendwie im Bewerbungsverfahren eine Chance zu haben. Und dann bin ich in der zweiten Runde reingekommen und habe währenddessen noch ein Semester VWL an der Uni Köln studiert. Das war aber ganz fies.
Warum? Weil du kein Zahlenmensch bist?
Also das habe ich mir erstens anders vorgestellt. Zweitens bin ich ein Mensch, der irgendwie viel soziale Bindung braucht. Ja, und wenn du da in jedem, also wenn du mit 1000 Leuten im Hörsaal sitzt und jeden Tag ja nicht neben dem gleichen sitzt und einer von 1000 bist, dann dazu kam das Thema, was nicht so attraktiv war und dann habe ich es schnell gelassen, als ich dann die Zusage in Remagen bekommen habe, genau.
Hast du dann die VWL-Zeit auch für Fußball genutzt und dich da weiterentwickelt oder wie hast du deinen Tag sonst gefüllt? Ich kann mir nicht vorstellen, dass du mit einem Bierchen jeden Tag auf der Uniwiese lagst.
Nee.
Oder vielleicht doch.
Nee, überhaupt nicht. Wahrscheinlich gar nicht der klassische Student gewesen, der dann viel gefeiert hat, sondern immer, und das war dann in Remagen auch so, vollen Fokus auf das Trainerwesen dann auch gelegt. Also auch in der Remagener Zeit war ich noch Trainer in Köln, in meiner zweiten kleinen Trainerstation in Refrath dann. Haben wir viermal die Woche trainiert schon. Dann bin ich viermal die Woche mit dem Auto von Remagen nach Köln gefahren, habe da Training gegeben und wieder zurück. Also da war schon sehr, sehr viel Fokus darauf, die freie Zeit irgendwie zielführend zu nutzen und dann irgendwie im Trainerwesen irgendwie weiterzukommen.
Wenn Transfermarkt.de nicht lügt, war am 1.8.2016 dein erster Tag hier beim 1. FC Köln. Müsste dann auch der erste Praktikumstag gewesen sein. Du bist ja mit dem Praktikum gestartet beim FC. Wie war da der Prozess? War das ein Anschreiben mit Interesse? Habe ich ihre Anzeige verfolgt und jetzt bin ich hier? Oder wie kam das zustande
beim FC? Ja, total witzige Geschichte. Also der Studiengang hat es vorausgesetzt, dass man auch ein Pflichtpraktikum natürlich macht. Und mein damaliger Dozent, der Dirk Masukewitsch, auch gut im Sport vernetzt, mit dem kam ich auch gut klar. Der war danach auch in Bonn, beim Bonner SC auch Vorstandsvorsitzender. Und der hat dann, weil er hier auch einige Absolventen hatte, dann hier quasi den Erstkontakt hergestellt. Und dann war ich im ersten Versuch hier drin, um Praktikant zu werden, damals für die Marketingabteilung. Und damals wurde ich abgelehnt. Also im ersten Versuch, hier Praktikant zu werden, wurde ich leider abgelehnt. Hab mich dann aber nicht beirren lassen, fand den FC weiter gut und saß dann ein paar Wochen später quasi im nächsten Bewerbungsgespräch für ein Praktikum hier im Controlling.
Ist auch mal ein gutes Beispiel, wie auch bei Jugendspielern, die teilweise aussortiert mal verliehen werden und dann eben doch später den Weg schaffen, hast du dich auch nicht irritieren lassen. Es gab verschiedene Tätigkeiten, die du hier dann ausgefüllt hast. Unternehmensfinanzierung war, glaube ich, dann so eins der ersten Projekte mit der Fananleihe damals. Ja. Marketing und Vertrieb und 2019 ging es dann ins Projektteam CRM für Digitalisierung und Sport.
Ja.
Nebenbei hast du aber, deswegen, du hast schon Stichwort Bonner SC gesagt, noch da Geschicke beim BSC geleitet. Das heißt, du warst unter anderem Leiter der Scouting-Abteilung, später sogar auch Kaderplaner der Regionalligamannschaft.
Genau.
Kann ich mir das so vorstellen, dass du im Prinzip zwei Vollzeitjobs parallel ausgeübt hast?
Ja, und wollte auch noch ein Studium zu Ende machen in der Zeit. Also es war dreigleisig. ja, wird man wahrscheinlich keinem empfehlen, aber hat das dann so ergeben, hier ein 8-Stunden-Praktikum zu machen. Genau, da war ich in Bonn noch Trainer, dann musste ich aber feststellen, dass mein Anspruch an meine Trainertätigkeit, wenn ich hier 8 Stunden im Büro sitze mit Vorbereitung, Nachbereitung, Gespräche und so weiter, dem konnte ich nicht standhalten. Und dann haben wir uns eben dafür entschieden, dann da eine Scouting-Abteilung aufzubauen, für einen Regionalligisten total unüblich. Und dann hat man ein 5-Mann-Scouting-Team und haben dann da die Kader zusammengestellt. Währenddessen habe ich versucht, noch einen Abschluss im Studium zu machen. Der ist mir auch noch geglückt, war aber ehrlicherweise dann dadurch bedingt, dass Corona alles einmal lahmgelegt hat. Das heißt, da wurde kein Fußball gespielt. Und dann blieb mir nichts anderes übrig, als meine Abschlussarbeit zu schreiben. Ja, also ein kleines bisschen dankbar für Corona bin ich dann auch, weil sonst hätte ich das, glaube ich, nicht mehr unter einen Hut gebracht.
Glaubst du, dass die Abschlussarbeit gerade für deine Rolle wichtig ist, dass du das auch wirklich zu Ende gebracht hast?
Ja, absolut. Also gar nicht mal so inhaltlich. Ich habe zwar über das Zustandekommen von Ablösesummen geschrieben, aber tatsächlich irgendwo einen Haken hinterzumachen, wo man extrem viel Zeit rein investiert hat, was ein großer Schwerpunkt dann auch im Leben war. Da hätte ich mir, glaube ich, hätte ich mir einen großen Vorwurf gemacht, wenn ich das nicht gemacht hätte oder wenn ich mich da nicht nächtelang hingesetzt hätte und das noch irgendwie runtergeschrieben hätte. Und dann, wie es so ist, denkt man vorher, ach komm, schreibst du irgendwie. Dann, wenn man dabei ist, sagst du, ja komm, jetzt hast du aber doch nochmal ein bisschen Ambition und machst das irgendwie noch gut. Ne? Aber ohne die freie Zeit, wenn Fußball einfach so weiter durchgelaufen wäre, hätte das, glaube ich, nicht geklappt, weil du bist von hier, vom Geisbockheim, immer nach Bonn gefahren. Da bist 21, 22 Uhr gewesen, dann nach Hause 23 Uhr und dann hast du irgendwie dann noch den Tag beendet. Ne?
Irre, also Riesenrespekt erstmal dafür. Wenn ich ganz kurz mal auf deine Abschlussarbeit eingehen darf. Ja. Ich erinnere mich, dass, ich glaube, es war auch Jörg Schmadtke in seiner Zeit beim FC mal gesagt hat, damals konntest du so wie so eine Formel hinlegen, was ein Spieler wert ist anhand des Alters, anhand der Leistungsdaten, dass man so eine ungefähre Formel hatte, was das dann wert ist. Bis dann ja verschiedene Investoren dazu kamen, der englische Markt, vieles natürlich hier dominiert. Dann damals waren es die Chinesen, mittlerweile kommt es aus Saudi-Arabien viel. Würdest du sagen, dass man das immer noch berechnen kann? Also hat deine Arbeit immer noch Bestand?
Also meine Arbeit war darauf ausgelegt, erstmal so den Wissensstand darzulegen, welche Annäherungsweisen, Modellberechnungen es eigentlich gibt in der Wissenschaft, die sich irgendwo da annähern. Und dann war meine Hauptaufgabe dieser Arbeit, die zu widerlegen. Das heißt, ich habe eine sehr große Datenanalyse gemacht, hier mit Hilfe vom Loris hier beim FC, der das Loris Model, der das toll mitbegleitet hat, um dann eben alle Modelle durchzurechnen anhand von Einzelfällen und die zu widerlegen und zu sagen, es ist nicht berechenbar, weil immer mal eine Dynamik oder am Ende Angebot und Nachfrage dazu kommt. Das war dann übrigens auch die Quintessenz von meinen Interviewpartnern. Ich habe dann qualitative Interviews geführt, auch mit Menschen, die hier auch gearbeitet haben oder die auch in anderen Bundesliga-Clubs gearbeitet haben, die das dann auch so bestätigt haben, ne? Dass es am Ende um das Momentum geht, um Angebot und Nachfrage und dann am Ende natürlich auch ein bisschen um Verhandlungsgeschick.
So schnell kann es gehen. Damals hast du Interviews geführt, jetzt bist du Gast in einem Interview. In dieser Corona-Zeit, du hast gerade gesagt, hast du dann deine Abschlussarbeit geschrieben und auch im Prinzip nach der ersten Corona-Welle, das war ja dann 2020 im Dezember, wurdest du dann, wie ich damals von außen wahrgenommen habe, relativ überraschend dann doch in sehr jungen Jahren auch schon befördert und hast mit Thomas Kessler damals dann, der ja eigentlich auch noch hier so eine Art Trainee gemacht hat, befördert ja zum Leiter des Lizenzbereichs.
Ja.
Wie war das damals?
Also ja, rückblickend, ich habe das jetzt letztens auch nochmal erzählt, total verrückte Zusammenkunft von Ereignissen. Also man muss vielleicht ein paar Monate vorher anfangen. Da ging es bei mir hier beim FC darum, auch so ein bisschen die Weichen zu stellen, mich vielleicht auch nochmal sportlich zu verändern, weil ich auch noch eine Möglichkeit hatte, dann über meine Tätigkeiten im Sport bei einem anderen Bundesligisten dann auch anzufangen. Dann haben sich damals der der Horst Held, Alex Werle und Frank Ehrlich sehr darum bemüht, dass ich dann hier eine Perspektive aufgezeigt bekomme. Und da bin ich vor allem dann dem Frank Ehrlich total dankbar, dass der mich dann quasi mit dazugenommen hat und hat mich dann an seine Tätigkeiten so ein bisschen rangeführt. Ich wusste damals noch nicht, worauf es hinausläuft. Ja, ursächlich konnte ich dann sehr viel unterstützen, diese verrückte Corona-Zeit mit Frank zusammen.
Du hast das Hygienekonzept genau, eingeführt quasi.
Hygienekonzepte eingeführt, hat mich ganz unbeliebt gemacht, wahrscheinlich bei den Jungs in der Kabine und dann dieser ganze Testwahnsinn, den mit begleitet. Gesundheitsämter besucht, Labore besucht, also sehr verrückte Zeit. Um dann quasi von heute auf morgen einen Anruf vom Frank zu bekommen, weiß ich noch ziemlich genau, da hatte der FC ein Auswärtsspiel in Leipzig. Und dann hat mich der Frank einmal vorinformiert, was hier geplant war. Und dann saß ich kurz danach mit Alex und Horst und dem Jörg auch damals zusammen, die dann gesagt haben, der Frank geht zurück nach Leipzig, du übernimmst das jetzt, ne? Ich gesagt, seid ihr komplett bescheuert? Also seid ihr euch sicher, was das, oder vertut ihr euch? Ne? Nee, machst das. Okay. Dann hatten wir Corona. Das war Jahreswechsel in dem, ne? Und dann haben wir die Saison zu Ende gespielt, erst mit Markus Gisdol noch. Und dann haben wir, war Markus nicht mehr mit dabei, dann haben wir auf Friedhelm gewechselt und dann diesen wahnsinnigen Ritt mit Friedhelm und Horst und Alex dann noch zusammen in Kiel. Mhm. In Kiel den Klassenerhalt gefeiert, in ganz verrückten Umständen mit hier erstes Hinspiel hatte ich den Steffen schon mit dabei auf der Tribüne, weil wir dann schon einen Vertrag mit Steffen abgeschlossen hatten, wussten da aber noch gar nicht, in welcher Liga wir spielen, denn war ich mit Steffen und mit Katja damals im Rhein-Energiestadion, im leeren Rhein-Energiestadion, Hinspiel gegen Kiel. Ich habe Steffen gesagt, Steffen, eins musst du machen, du musst hier in dieser Loge bleiben, du darfst nicht nach draußen. Ja, es dauerte keine 2:30 Minuten, dann stand er auf dem Balkon und hat irgendwen angepfiffen von oben.
Die Bilder kennt man, glaube ich. Ja.
Dann Rückspiel in Kiel mit dem wahnsinnigen Ergebnis, und das war auch in Kiel, waren auf einmal die Corona-Regeln gelockert und wir kannten hier in Köln nur aus Einmachgläsern zu essen, und da gab es dann irgendwelche Chipsschalen und so und auf einmal Zuschauer. Ja, und einen Tag später, war dann der Stecker gezogen. Die Trennung von Horst war dann beschlossene Sache, und dann sind wir eben in der neuen Konstellation mit Jörg und Kess zusammengekommen, ne? Was unser großer Vorteil war, dass wir uns alle schon vorher kannten, ne? Also weil auch in seiner Trainee-Zeit konnte ich mit Kess schon 4 Monate zusammen im CRM-Team arbeiten und kannten uns dadurch schon sehr gut. Das wusste, glaube ich, keiner so genau. Also es hätte wahrscheinlich auch schief gehen können, aber hat natürlich eine unglaublich tolle Zeit auch eingeleitet, ne? Die so in der Konstellation mit jemandem wie mir, der gar keine Erfahrung hat, jemandem wie Kess, der gerade noch im Trainee war und Ex-Spieler war, und dann mit Jörg noch als sportlich Verantwortlicher, der noch einen Hauptjob an der Sporthochschule als Dozent hatte, der quasi nur halbtags zur Verfügung stand. Und mit einem ganz neuen Trainerteam und Cheftrainer obendrauf, war eigentlich zum Scheitern verurteilt.
Der große Corona-Reset-Button. Spannend ist, dass später der Stadtanzeiger ein Interview mit dir gemacht hat, ein bisschen ausführlicher. Titel war der Dellbrücker Lukas Berg mit 27 in die Schallzentrale des 1. FC Köln. Ja. Später wird dann noch davon geschrieben, seine Augen funkeln, wenn er über seinen Job spricht. Würdest du sagen, das Funkeln, ich sehe es immer noch, aber ist das vielleicht anders geworden? Blickst du so ein bisschen anders auf den Job und die Branche mittlerweile?
Also zweiten Teil der Frage als erstes beantwortet. Ja, natürlich gucke ich mittlerweile anders drauf, weil ich natürlich jetzt, glaube ich, auch in relativ kurzer Zeit Erfahrungen machen durfte oder Erfahrungen gemacht habe, die vielleicht in anderen Clubs in 15 Jahren vielleicht vorkommen. Das Funkeln wird niemals, glaube ich, vergehen. Also ich freue mich jeden Tag und bin jeden Tag unglaublich dankbar, dass ich diesen Job ausüben darf und dass ich jeden Tag hier hinkommen darf und meine Leidenschaft irgendwie zum Beruf machen durfte und das jetzt nicht ganz belanglos machen darf, sondern auch das Vertrauen hier bekomme, irgendwie auch Entscheidungen treffen zu dürfen und gestalten zu dürfen. Und das ist für mich jeden Tag irgendwie nochmal surreal, hier hinzukommen und das irgendwie mitmachen zu dürfen. Und dafür bin ich total dankbar. Ne? Natürlich macht man dann Erfahrungen, schlechte Erfahrungen, Erfahrungen über Mechanismen in der Branche, wo man dann schon sagt, pff, okay, da muss man sich Mühe geben, irgendwie die Fußballromantik zu behalten, weil es dann schon ab und zu auch gut zur Sache geht. Deswegen blicke ich natürlich auf das eine oder andere, was ich damals noch nicht wissen konnte, weil ich es noch nicht selber mitgemacht habe, sondern nur aus Erzählungen kannte, blicke ich da anders drauf. Aber es macht unglaublich viel Spaß, gerade in den Zeiten, die ein bisschen herausfordernder sind. Und die haben wir ja wirklich zu Genüge immer. Ne?
Bist du ein Fußballromantiker?
Ja, schon. Ja, also ich finde, es gibt wenig tollere Spiele, so an sich, wenig emotionalere Spiele, aber ich finde das Spiel an sich einfach fantastisch. Also es ist so unberechenbar und so viele Übergänge zwischen vereinzelten Spielphasen, also jede andere Sportart oder viele andere Sportarten, die sind ja sehr sequenziell, gibt sehr viel Start und Stopp, sehr viele Wechsel, also viele Freunde aus dem Freundeskreis im Handball gehabt und deswegen auch total sportinteressiert in allen Sportarten, auch familiär bedingt in allen Sportarten, ob das jetzt Skifahren, Fahrradfahren, weiß ich nicht, was ist. Also, und da ist die Faszination Fußball, glaube ich, die am unberechenbarsten ist. Natürlich, dadurch haben auch alle eine Meinung dazu. Das wird dann auch ein bisschen anstrengend, wenn mir meine Oma immer erklären will, was wir hier besser machen müssen. Aber da hat sie auch ihr gutes Recht zu. Aber deswegen ist, glaube ich, die Faszination dadurch, dass das Spiel einfach so toll ist und deswegen Fußballromantiker auf jeden Fall.
Ich muss auch sagen, dass ich das persönlich sehr liebe, ob es jetzt die Fußball-Bundesliga ist, ob es der Jugendbereich ist, ob es die Kreisliga ist. Am Ende ist es immer das gleiche Spiel.
Ja, es ist immer das gleiche, egal. Und wenn einer, ist beeindruckend, also mein Heimatverein Adler Delbrück, die haben ihr ganzes Leben dafür gegeben, aus der Kreisliga C in die Kreisliga B aufzusteigen. Da gab es nichts Wichtigeres. Also im gesamten Fußballkontext, du hast 12 Ligen, die Kreisliga D ist die letzte. Und dann sagst du ja eigentlich, mein Gott, da verschreibt sich irgendeine Gruppe von der vorletzten in die drittletzte Liga aufzuschreiben. Und was ein Irrsinn. Und jetzt sind die in der Kreisliga A angekommen. Es gibt nichts Wichtigeres, als in die Bezirksliga aufzusteigen. Das ist noch meilenweit weg von irgendwas, wo es anfängt, wo einer mal eine Kamera draufhält oder so. Aber diese Faszination, die findest du in jeder Mannschaft. Und jeder steckt sich Ziele und jeder entwickelt da eine Leidenschaft für. Und da entsteht eine Dynamik und das erlebst du auf jedem Fädelsplatz oder erlebst du hier im Stadion. Ne? Und das finde ich das Tolle daran. Ne?
Was sind für dich im ganzen Fußballkosmos die besondersten Momente? Viele sagen, Matze Lehmann damals, als er aufgehört hat, was er vermissen wird, ist die Kabine. Nach dem Training, was ist bei dir der Moment, an den du immer oder vielleicht später im Schaukelstuhl zurückdenken wirst?
Also ich glaube, den Moment, der muss noch kommen, wahrscheinlich, der andere Momente überstrahlt. Ich finde, das Besondere, wenn man im Fußball arbeitet, ist also auf der einen Seite das Besondere, auf der anderen Seite wahrscheinlich das brutal Anstrengende, ist, dass man so emotional dabei ist. Also man leidet mit, wenn man verliert, man ist der König, wenn man gewinnt, aber auch nur für eine kurze Zeit, weil dann das nächste Spiel wieder ansteht. Ja, und gerade in diesen Momenten, die hoch emotional sind, weil man etwas schafft, weil man etwas zusammenschafft, weil irgendwie in diesem ganzen Wahnsinn von Zufall, Emotion, Leidenschaft und Qualität dann irgendwie was erfolgreich wird. Du ein Spiel gewinnst oder in einen europäischen Wettbewerb einziehst oder eine Klasse hältst oder DFB-Pokalsieger wirst oder weiß ich nicht was. Wenn das dann klappt, dann hast du für einen kurzen Moment absolute Glückseligkeit, so, ne? Ich kann mich noch an einen tollen Moment erinnern, auch in dieser Zeit, wo wir das in dieser Übergangskonstellation gemacht haben. Da waren so die letzten Spiele der Saison, da haben wir in Augsburg, glaube ich, noch einen Punkt geholt und dann stand so langsam fest, dass wir in die Conference League einziehen. Und das stand dann final fest an dem Tag, wo wir in Stuttgart gespielt haben und der VfB im Last-Minute-Punch die Klasse gehalten hat. Und dann sind wir hier zurückgefahren ans Geisbockheim und dann zum Rhein-Energiestadion. Und dann wurden wir im Rhein-Energiestadion von den Ultras empfangen. sind dann durch ein leeres Rhein-Energie-Stadion gelaufen in die in den Südwesten und dann war es 0 Uhr oder 0 Uhr 30 oder so und da waren tausende Leute mit unglaublich vielen Emotionen, kam noch passend das Lied Barfuß bis nach Rom raus und so und an den Moment erinnere ich mich, da war die Welt in Ordnung, ne? Das war gut.
Überragend, ja. Hört sich nach einem sehr besonderen Moment an.
Ja.
Musstest du da die Mannschaft auch anschieben zu feiern oder können das die Senioren ein bisschen besser als die Jugendmannschaften?
Also in der Position und in der Situation war ich ja nie, da jemanden anschieben zu müssen oder auch zu dürfen. Ne? Also ich kam ja als 27-Jähriger da rein und da hast du schon auch Akzeptanzprobleme erstmal. Ne? Das ist klar. Und dann überlegst du dir erstmal auch ganz genau, wo ist denn überhaupt deine Daseinsberechtigung, um mit Jungs wie, und damals hatten wir ja noch einige ältere Spieler mit dabei, klar, mit Jonas, aber da war Högi auch noch mit dabei, Dumme Drexler war mit dabei, Rafa Zichos, Elias Giri, Timo Horn. Also Timo ist ja mein Jahrgang auch, aber die anderen Jungs waren auch älter. Cello, glaube ich, auch noch mit dabei zu der Zeit. Aber denen sagst du ja auch erstmal nichts. Ne? Also auch wenn du da irgendwie eine Leitungsfunktion draufstehen hast, dann hältst du dich ja erstmal zurück. Ne? Und vor allem gibst du da keine Ratschläge. Ne? Sondern du versuchst drumherum, so habe ich auch immer meinen Job gesehen, dafür zu sorgen, dass all die, die irgendwie am Wochenende Leistung bringen müssen, ob es die Spieler oder das Funktions- und Trainerteam ist, dass die ihren Job bestmöglich machen können. So, das war und ist auch in meiner heutigen Funktion so mein Hauptauftrag. Aber da musste ich, also hätte ich mir da rausgenommen, irgendjemanden anzuschieben zum Feiern, ich glaube, das wäre nach hinten losgegangen.
Wenn du sagst, dass besonders diese ja letztlich dann doch ja Erfolge, Siege, Titel, so das ist, wonach man strebt, ist das ein Unterschied im Jugendbereich? Weil ja, auch da will man natürlich Spiele gewinnen und der Wettbewerb fördert natürlich die Jugend, aber trotzdem geht es ja um eine längerfristigere Entwicklung. Ist das einer der größten Unterschiede zwischen Senioren und Jugendfußball?
Ja, ist einer der maßgeblichsten, glaube ich. Wir kommen über Entwicklung. Ich sage aber auch immer mit dazu, dass sportlicher Erfolg auch ein Teil von Entwicklung sein muss.
Mhm.
Also gerade im älteren Leistungsbereich müssen wir schon ab und zu auch mal, vielleicht dann auch ein bisschen inszeniert, den Erfolgsdruck auch mal aufbauen, zwischenzeitlich auch mal aufbauen, weil wir auch da die Verantwortung spüren, die Jungs auch dahin ein bisschen hinzubringen, ne, dass sie auch mal vom Trainerteam oder von mir dann auch mal einen auf den Sack bekommen, wenn halt auch mal Ergebnisse dauerhaft ausbleiben. Ne? Mhm. Jetzt nicht, weil wir das um Gottes Willen als Ausbildungsziel haben, ganz, ganz klar nicht. Aber wir denken dann schon, okay, wir haben schon eine Verantwortung der Ausbildung gegenüber, dass die Jungs nicht irgendwann hier, also die machen sich selber schon genug Druck, also die wollen immer gewinnen. Das ist jetzt nicht so, ne, dass hier Jubel, Trubel, Heiterkeit herrscht und alle nur sagen, oh, haben gut gespielt, aber verloren ist egal. Ne? Aber wir wollen auch, dass die Jungs darauf vorbereitet werden, dass, wenn sie halt in den Profifußball kommen, dass das gang und gäbe ist, ne? Dass da andere Leute auch drauf schauen. Ne? Aber uns geht es immer um Entwicklung, nicht nur fußballerisch, sondern auch charakterlich, dass wir versuchen, die Jungs zu Profispielern zu machen, zum einen, und zum anderen zu guten Menschen zu machen. Das heißt, Werte zu vermitteln, Charaktereigenschaften hervorzubringen, die auch auf ein selbstständiges Leben während und nach dem Fußball oder anstelle des Fußballs vorbereiten können.
Das finde ich auch extrem spannend an dieser Jugendarbeit. Irgendwie denkt man von außen ganz gerne mal, Hauptsache die Jungs wären Profi und am allerbesten beim 1. FC Köln und dann verkaufen wir sie nach Real Madrid. Ja. Aber es ist ja deutlich umfassender in diesem Bereich. Kannst du uns mal abholen, was so deine Aufgabenbereiche sind? So die Titelbeschreibung Bereichsleiter Nachwuchsfußball ist nicht abstrakt, aber natürlich sehr allgemein. Und da fragt man sich, du hast eben schon mal einen Einblick gegeben, wie lange so ein Tag dauern kann. Aber was sind deine Tätigkeitsbereiche hier beim 1. FC Köln?
Ja, wirklich abstrakter Titel. Vielleicht, um das so ein bisschen verstehbarer zu machen für die, die uns auch zuhören, muss man, glaube ich, erstmal den Umfang des Nachwuchsleistungszentrums so ein bisschen greifbar machen. Nicht ganz unselbstbewusst können wir sagen, dass wir der größte Bereich beim FC sind. Wir haben ja bis zu, also über 60 festangestellte Mitarbeiter in Vollzeit und dann bis zu 120 hoch an Mitarbeitern, die dann noch in Teilzeit unterwegs sind. Das heißt geringfügig Beschäftigte, wir haben einen riesen Fahrdienst und so weiter und so fort. Also wir sind schon allein an den Menschen, die drumherum arbeiten, über 100 Leute. Dann haben wir 12 Nachwuchsmannschaften von der U8 bis zur U21, also vom Kinderfußball bis zum Fußballprofi, weil bei uns die U21 eben eine Profimannschaft auch ist. Und dadurch ergibt sich natürlich ein Riesenapparat. Also dann kommen auf die über 100 Mitarbeiter, kommen nochmal 200 Spieler drauf mit entsprechenden Eltern und entsprechenden wie sagt man
auch Anspruchsgruppen.
Anspruchsgruppen, wie sagt man heutzutage, Freunde der Familie oder Berater und Agenturen natürlich. Ja, ja. Das heißt, ganz heterogenes Feld an Anspruchsgruppen. Und damit das eben funktioniert, haben wir uns eine Unternehmens- oder eine, ja, wir sind ein Kleinunternehmen eigentlich, eine Bereichsstruktur gebaut, die eben so aufgebaut ist, dass wir uns in drei Bereiche unterteilen. Wir haben den Kinderfußballbereich von der U8 bis zur U10. Dann haben wir den Entwicklungsbereich von der U11 bis zur U15. Und dann haben wir den Leistungsbereich von der U16 bis zur U21. Und beim Kinderfußballbereich gibt es einen Mitarbeiter, den Sebi Heul, der das eben als Leiter verantwortet. Beim Entwicklungsbereich den Markus Halfmann. Und der Leistungsbereich mit seinen Cheftrainern läuft quasi direkt auf mich. Also da gibt es jetzt keine Zwischenebene mehr, sondern die Cheftrainer der Leistungsteams, die sind dann direkt in meinem Dunstkreis. Und die haben wir quasi in der Vertikalen, die 12 Trainerteams, und in der Horizontalen haben wir 10 Funktionsteams, die alle jeweils auch noch einen Teamleiter haben, sprich Spielanalyse, Athletik, Scouting, das Sportinternat, und das gehört auch noch bei mir mit dazu, dass ich mit Christian zusammen auch noch dem Sportinternat vorstehe, was ja eigentlich eine eigenständige, gemeinnützige Gesellschaft ist, wir das aber noch in den Nachwuchsbereich mit eingegliedert haben. Mhm. So, und daraus ergeben sich für mich, wenn ich jetzt meine 10 Teamleiter nehme und meine 5 Cheftrainer nehme mit ihren Trainerteams, die dementsprechend in Berichtslinien, sage ich mal, mit denen ich mich jeden Tag sehr intensiv auseinandersetze. Und dann ist das Spektrum von A bis Z. Also klar laufen alle Vertragsverlängerungen und Vertragsverhandlungen über mich. Das ist vielleicht das, was am greifbarsten ist, sowohl Spieler Verträge, als auch Transfers oder Mitarbeiterverträge, aber alles auch, was so eine strategische Ausrichtung, eine konzeptionelle Entwicklung angeht, da bin ich dann eben auch drin, und dann kannst du dich auch nicht davor verstecken, das Tagesgeschäft irgendwie mitzumanagen, weil wenn du die Tür aufmachst, dann kommen viele Sachen rein, die einfach tagtäglich gemacht werden müssen, ne? Von einer Vorbereitungsplanung bis zur Spielansetzung, bis zu Spielerdisziplinierung, Spielerförderung, von A bis Z wirklich ist da alles mit dabei, vom administrativen Bereich bis zum juristischen Bereich, bis zum verbandsrechtlichen Bereich. Also überall hat man da mit zu tun, und das macht es wirklich sehr, sehr abwechslungsreich. Ne?
Ich erinnere mich an einen meiner ersten Tage hier, da hatten wir eine Onboarding-Veranstaltung.
Ach ja.
Und im Prinzip war so ein bisschen meine Frage, dass wir, du hast schon erwähnt, sehr, sehr viele Mannschaften haben und entsprechend noch mehr Spieler. Und gerade du als Head of Jugendfußball müsstest ja theoretisch jeden auch kennen auf eine Art.
Ja.
Das ist ganz schön viel Fußball, den man da schauen kann oder muss. Wie findest du da deine Balance zwischen, ich muss jetzt mal am Schreibtisch sitzen und gewisse Dinge abarbeiten und abtelefonieren, und wann stehe ich am Platz und guck wirklich auch den Jungs zu?
Ja, total spannendes Spannungsfeld, würde ich sagen, weil ich ziehe ganz viel meiner Arbeit durch Beobachtung von Spielen auch. Ne? Also ich lege mir selber auf, so viel Fußball zu gucken, wie es geht. Das ist ja für meine Frau dann auch ein bisschen schwierig, aber ich versuche dann schon sehr viel Fußball am Wochenende zu gucken, und von der, ja, wenn ich es schaffe, von der U14 bis zur U21 eigentlich im 2-Wochen-Rhythmus alles zu sehen. Mir auch aufzuerlegen, jeden Spieler zu kennen natürlich. Und das schaffe ich auch. Da ist irgendwie eine Inselbegabung, dass ich mir sehr gut Jungs und Spielernamen merken kann. Das habe ich eingangs gesagt, ich versuche vor der Welle da zu sein, um dann auch irgendwie die Sachen hinzukriegen oder zu operationalisieren, E-Mails zu schreiben, E-Mails zu beantworten, Rückmeldung zu geben oder dann auch andere Sachen anzustoßen. Das Wochenende gehört dann aber vollkommen dem Fußball. Was ich bewusst relativ wenig mache, ist Trainingseinheiten gucken.
Mhm.
Da verfolge ich auch einfach den Ansatz, dass ich allen meinen Trainern vollkommen vertraue. Den muss ich beim Training nicht über die Schulter gucken. Und für mich ist auch der der Fußballplatz ist das Büro des Trainers. Ich fände das auch nicht so geil, wenn jeden Tag mir einer neben am Schreibtisch sitzt und guckt, was ich jeden Tag so mache. Und für die Bewertung der Spieler finde ich es für mich ein bisschen wertvoller. Natürlich informiere ich mich über Trainingsleistung. Aber um die Entwicklungssprünge zu sehen oder einen sich entwickelnden oder stagnierenden Spieler zu sehen, das versuche ich dann über Distanz zu machen. Mir fällt es viel einfacher, wenn ich jemanden 3 Wochen mal nicht sehe, fällt es mir viel einfacher, dann irgendwie auch eine Entwicklung festzustellen, als wenn ich den 4-mal die Woche im Training sehe, am Wochenende auch noch sehe, dann werde ich wahrscheinlich ein bisschen, sehe ich den Wald vor lauter Bäumen nicht. Das heißt, aus dem Trainingsbetrieb ziehe ich mich größtenteils raus, es sei denn, wir haben außergewöhnliche Ereignisse, dass wir mal Verpflichtungskandidaten im Training haben, wo wir nochmal mit drauf gucken. Deswegen von Montag bis Freitag ist die Woche dann schon sehr terminlastig und sehr laptoplastig. Und am Wochenende ist es dann Freitagabend, wenn die U21 Freitagabend spielt, Samstag, Sonntag. Dann wird Fußball geguckt.
Guckt denn der private Lukas Berg auch noch Fußball? Bist du mal entweder, ich sag mal, vor dem Champions League Abend am Fernseher oder vielleicht sogar in der Kreisliga A bei deinem Heimatverein Adler Delbrück, guckst du auch nochmal einfach als Fan Fußball?
Also ehrlicherweise fehlt dann ein bisschen die Zeit dann zu. Klar, Champions League, Euroleague, ich gucke auch Bundesliga, wenn es die Zeit dann zulässt. Das ist im Nachwuchsfußball ganz gut. So, die Abendspiele kannst du immer gut gucken, weil der Nachwuchsfußball um 11 Uhr morgens beginnt und dann ist das letzte Spiel meistens so um 15 Uhr und dann bist du um 17 Uhr fertig, dann kannst du auch ein Abendspiel gucken in der Bundesliga. Also das versuche ich mir dann schon anzugucken. Bin dann aber gar nicht so Fußball-Fan-mäßig unterwegs, weil ich mich dann natürlich schon interessiere, wo geht der Fußball gerade hin, was sind die Trends, was wird gemacht, wohin entwickelt sich das Ganze. Ne? Und leider schaffe ich es zu meinen Heimatvereinen, schaffe ich es nur leider ganz, ganz selten, um da dann irgendwie auch bei einem Kölsch und einer Bratwurst irgendwie ein bisschen Stammtisch zur Verzelle und das geht mir ein bisschen abhanden, das stimmt.
Stichwort internationalen Fußball schauen. In mir kam die Frage auf, gerade die U21 oder bei anderen Mannschaften U23 ist ja auch schon aufgelöst worden in vielen Vereinen in Deutschland. Da verfolgt ja die Premier League einen anderen Ansatz, die quasi mit der Premier League 2 eine eigene Liga haben, wo nur die Jugendteams sich untereinander duellieren.
Ja.
Frage 1, wie findest du dieses Konzept und was sagst du zu unserem Regionalliga-Modell, wo wir im Prinzip gegen andere Seniorenmannschaften ganz normal im Ligabetrieb antreten? Und Frage 2, inwiefern schaust du auch mal ins Ausland, wie dort gearbeitet wird im Jugendbereich?
Frage 1, ich finde unser Modell total gut. Ich schütze mich so ein bisschen davor, ein anderes Modell zu bewerten, weil ich das gar nicht so gut kenne. Also klar, ich kenne es, aber ich kann es nicht so gut bewerten. Was ich bewerten kann, ist, was die Regionalliga oder wir wollen ja, machen ja keinen Hehl daraus, noch eine Stufe höher gehen zu wollen. Dass wenn wir können, dass wir in die dritte Liga auch hochgehen. Warum? Weil wir einfach die bestmögliche Entwicklung für unsere jungen Talente herstellen wollen. Und denen tut das, wenn sie ehrlich sind, tut denen das unglaublich gut. Aus dem Nachwuchsfußball gegen Gleichaltrige und 8-mal in 3 Jahren gegen Borussia Dortmund zu spielen, tut das denen dann total gut. Mal nach Wiedenbrück zu fahren jetzt am Samstag oder nach Wegberg-Beek zu fahren oder dann vor 25.000 gegen Alemannia Aachen zu spielen und da auf einmal auf Spieler zu treffen, die 150 Drittligaspiele haben, die in der zweiten Bundesliga gespielt haben und die gar keinen Bock drauf haben, dass die sich durch so eine Nachwuchsmannschaft von den Bundesligisten irgendwie die Butter vom Brot nehmen lassen. Das sind unglaublich gute Erfahrungen, die natürlich für die Jungs im ersten Moment ein bisschen schwierig sind zu schlucken, ne, weil die, was super ist, weil die eine hohe Ambition haben und sich dann natürlich nur für einen kurzen Zeitraum mit der Regionalliga West identifizieren können. Wäre auch blöd, wenn nicht. Also fände jetzt schwierig, wenn ein Nachwuchsspieler sagt, mein größtes Ziel ist es, für immer Regionalliga West zu spielen. Da hätte ich auch ein Problem mit, dass die natürlich einen Schritt weiter gehen wollen. Ne? Das ist klar. Wenn wir gucken, Field, Frage 2, ins europäische Ausland, weil wir merken, dass der deutsche Nachwuchsfußball im neuralgischen Bereich, sprich Übergangsbereich, ne, also vom Nachwuchs in den Seniorenfußball, hängen wir in Deutschland hinterher. gerade wenn wir ins direkte Ausland gucken, sind die Länder viel mutiger darin, junge Spieler schneller zu fördern. Du siehst viele Trends, die gut ableitbar sind. Viele europäische Mannschaften spielen nicht mit einer U19, sie spielen mit einer U18. Und alle, die aus dem ersten A-Jugendjahr rauskommen, die sind direkt im Seniorenfußball unterwegs. Das heißt, die Vereine versuchen, die Spieler so früh wie möglich in den Seniorenbereich zu integrieren, um sie eben standfester zu machen, widerstandsfähiger zu machen und direkt ins kalte Wasser zu schmeißen. Und das klappt sehr gut. Da wollen wir auch perspektivisch hin. Deswegen haben wir auch die Struktur der U21 vor anderthalb Jahren, glaube ich, nochmal deutlich verändert. Da war es eine U23, quasi so eine, ja, ein Verein im Verein. Ja, wir haben ganz klar gesagt, die U21 ist unsere letzte Ausbildungsstufe. Es darf eigentlich keine Frage sein, dass du nach der U19 nicht in die U21 gehst. Das muss genauso natürlich sein, wie wenn du nach der U17 in die U19 gehst. Das muss die nächste Stufe sein, um dann eben Seniorenfußball zu spielen. Und zahlreiche Sachen mehr, die wir da in der Struktur der Mannschaft verändert haben, weil wir eben gemerkt haben, der Ansatz, den wir jetzt wählen, passt zu dem, was wir als Gesamtverein erreichen wollen, passt viel besser. Ne? Wenn wir jetzt nicht so tagesaktuelle Herausforderungen hätten, wären wir vielleicht auch nochmal einen Schritt weiter, werden aber nächstes Jahr wahrscheinlich nochmal eine jüngere Mannschaft in der U21 sehen als in diesem Jahr. Aber auch in diesem Jahr merken wir, dass die, ja, jetzt auch der 2004er Jahrgang, der ja ein sehr gut besetzter bei uns war, ne, dass die auch gute Erfahrungen in der Regionalliga sammeln. Aber wir können, glaube ich, noch mutiger sein, wenn wir so nach England gucken. Ich weiß jetzt nicht, ob ich es für gut finden würde, wenn wir jetzt nur unter uns spielen würden, ne? Also eine NLZ Regionalliga zu machen, glaube ich nicht, dass das gut wäre. Aber wir müssen schon noch ein bisschen mutiger sein, die Jungs vielleicht auch dann noch schneller vor noch größere Herausforderungen zu stellen. Ne?
Wie funktioniert denn diese Zusammenarbeit dann mit dem Lizenzbereich? Man hat da auch immer wieder den Fall, dass U19-Spieler oder gerade U21-Spieler fest im Profikader mittrainieren, aber dann am Wochenende doch mal wieder spielen in der zweiten Mannschaft oder in der U21 mal so. Da ist, glaube ich, Kommunikation ein großes Faustpfand, um das zu bewältigen. Ja. Aber was sind da so eure Prämissen oder eure Ansätze, um das geschmeidig und ja, vor allen Dingen für den Jugendlichen oder den jungen Erwachsenen förderlich zu gestalten?
Ja, also Kommunikation und gute Planung ist das A und O. Das geht um einiges einfacher, wenn man sich gut versteht. Jetzt haben wir die tolle Konstellation, ne? Also dass ich sowieso, auch wenn wir jetzt beruflich wahrscheinlich nicht so viel zu tun hätten, dass ich mit Cass jeden Tag telefonieren würde, weil wir uns mittlerweile dann auch nahestehen. Die Zusammenarbeit zwischen den Trainern funktioniert super, sowohl mit Steffen als auch mit Timo jetzt, ne, was der Austausch zwischen unserem U21 und unserem U19-Trainerteam angeht. Und das ist die Basis, ne, dass aber auch alle ganz genau wissen, dass wir das als Verein fördern müssen, dass der Übergang gut funktioniert. Und wenn sich darüber alle im Klaren sind, dann ist Kommunikation einfacher, dann macht nicht jeder, was er will, so gefühlt, sondern es geht dann um die Förderung der Jungs. Und dann ist das die Überleitung zur zweiten Frage: Was sind die Prämissen? Das Wichtigste ist Spielzeit. Ne? Also egal in welcher Altersklasse du guckst, wenn du jemanden fördern willst und vielleicht eine Mannschaft hochschiebst, wenn er nicht spielt, dann bringt es ihm nichts. Jetzt haben wir die große Herausforderung gerade, dass wir leider verbandsrechtlich immer parallel mit der U21 und den Profis angesetzt werden, was ich ganz schlecht finde und auch gerne verändern möchte. Es ist aber nicht ganz so einfach, aber wir haben uns da schon positioniert, weil das natürlich der Tod der Talentförderung ist, wenn wir, weiß ich nicht, jetzt hat es Ele teilweise auch getroffen, ne, der
Elias Bakotuganda, genau, sag ich mal dazu,
der dann bei den Profis tollerweise mit dem Kader stand, als Backup dann auf der Bank saß, 90 Minuten nicht gespielt hat und die U21 zeitgleich aber 90 Minuten Spiel hatte und der Ele dann übers ganze Wochenende keine Minute Pflichtspieleinsätze hatte. Ne? Mhm. Und das könnte man auseinanderziehen, wenn beispielsweise immer die U21 einen Tag nach den Profis spielen würde, dann könnte man sich das super angucken, könnte sagen, wenn die Jungs oben wie Damien aktuell, ne, wenn er ein paar Minuten bekommt und dann aber noch was im Tank hat, dann kann er am nächsten Tag vielleicht nochmal U21 spielen. Das bringt ihn weiter. Dadurch, dass wir aus Sicherheitsbedenken im Moment alles parallel legen, ist das schwierig, ne? Aber das ist auch so ein Beispiel für mich, dass wir in Deutschland vielleicht noch ein paar zu viele Schranken im Kopf haben. Wir können nicht auf der einen Seite fordern, dass der Nachwuchs besser gefördert wird und alle Maßnahmen in die Wege leiten, aber dann solche einfachen Sachen, wo wir ein bisschen mutiger sein müssen, die dann liegen lassen. Ne? Das finde ich dann nicht so gut.
Bevor wir gleich weiter über den Nachwuchsfußball sprechen, finde ich mega interessant. Lass uns mal eine kleine Rubrik zwischenschieben.
Ja, gerne.
Kabinengeflüster.
Das Kabinengeflüster ist unsere kleine Rubrik, wo ich so ein bisschen kleine Geschichten aus den Kabinen oder vielleicht in deinem Fall auch aus den Büros des Profifußballs oder des Nachwuchsfußballs herauskitzeln möchte. Du bist ja jetzt schon 8 Jahre hier am Geisbockheim, wenn ich das richtig gerechnet habe. In der ganzen Zeit, was war so dein kurioses Erlebnis hier im Grüngürtel oder vielleicht auch in den Gästebereichen?
Boah, da stellst du mich vor eine Herausforderung. Könnte dir sicherlich 20 Anekdoten erzählen. Die müssen wir aber erzählen, wenn das Mikrofon aus ist. Vielleicht die so für mich die prägsamste Anekdote war vielleicht so der erste Transfer, den ich miterleben durfte oder mitgestalten durfte. Da wird der ein oder andere jetzt vielleicht schmunzeln. Aber war der Wechsel von Emmanuel Dennis, der hier im Winter stattgefunden hat, den wir aus Belgien geholt haben. Da hatten wir damals mit einer Agentur zu tun, die aber, ich glaube, in Saudi-Arabien saß und so. Und das alles mitzuerleben, wie das so hautnah stattfindet und wie viele Menschen dann am Ende bei der Vertragsunterzeichnung mit am Tisch saßen, die ihr noch vorher noch niemals gesehen hattest, das war schon ein Highlight in der Abwicklung mit Medizinchecks und so weiter und so fort. Das war für mich ein sehr prägendes Ereignis. Jetzt müsste ich aber nochmal kurz in der Trickkiste planen, die einprägsamste Anekdote nochmal rauszufinden. Aber da sind einige Sachen dabei, die vor allem in dieser, ich würde mal sagen, in der wilden Zeit, Corona-Zeit plus Klassenerhaltszeit, die da stattgefunden haben, die aber, glaube ich, nicht in das Format gehören.
Vielleicht gehört es ins Format. Du musst ja auch nicht erzählen, was passiert ist, aber was war die größte Party, die du mit dem 1. FC Köln erlebt hast? Nach welchem Ereignis? Vielleicht war es auch einfach ein random Mittwochabend, wer weiß?
Das jetzt nicht. Ich glaube, die größte Party, die wir da gefeiert haben oder die ich so miterlebt habe, war dann schon eine Karnevalssitzung, die ich damals noch in einer anderen Funktion mitfeiern durfte. Da ist man vielleicht nochmal mit ein bisschen weniger Handbremse unterwegs. Und das war, muss schon 6-7 Jahre her gewesen sein. Meine erste Karnevalssitzung im Maritim, war ich natürlich total geflasht, dass sowas überhaupt geht, ja, und dass man das als Fußballclub macht. Und dann kann ich mich noch an eine sehr, sehr gute Party erinnern, an dem Tag, wo wir damals in die Euroleague eingezogen sind. Hat man genau an dem gleichen Tag, glaube ich, Abschlussfeier in der Halle. Und da weiß ich noch, dass wir da ordentlich die Hütte abgerissen haben und danach auch noch dreimal weitergezogen sind und bis ins Morgengrauen. Lässt sich der ein oder andere wird sich dran erinnern, der das hier mithört, der Teil dieser Reisegruppe in der Nacht war. Und das war schon gut. Am nächsten Tag war Europawahl, kann ich mich noch dran erinnern.
Welchen Spieler hast du am längsten und intensivsten begleitet, würdest du sagen?
Hier beim FC war, glaube ich, jetzt muss ich mal überlegen, dadurch, dass man immer auch für die Neuzugänge zuständig war oder dann vor allem auch für die ausländischen Spieler zuständig war, jetzt wo ich gerade drüber erzähle, ist wahrscheinlich André Duda. Mit André hatte ich ein sehr enges Verhältnis, weil wir viele bürokratische Themen zu klären hatten, was Aufenthaltstitel und so weiter angeht. André hat eine brasilianische Frau, die mit ihm dann hier hingekommen ist, und da hatten wir viel mit zu tun und waren wir in sehr engem Austausch. Dann war die Verpflichtung von Dejo Lubicic auch eine, wo wir sehr eng miteinander arbeiten mussten damals und dadurch auch ein enger Draht, glaube ich, auch zu Dejo an sich entstanden ist. Ja, und aus dem Nachwuchsbereich kann ich mich noch gut dran erinnern, dass auch Jan dann derjenige war, der mir, also Jan Thielmann, der schon immer für mich dann auch immer sehr präsent war, der natürlich da dann in der Zeit, wo Markus Gisdol mit dabei war, dann auch seine ersten Schritte im Profibereich gegangen ist, ne?
Kannst du uns einen Einblick geben, was der schwierigste Transfer bis jetzt war?
Ja, Nicola Soldo. Also den haben wir in der anderen Konstellation noch miterlebt. Also da war Christian aber auch mit dabei schon, war Deadline Day. Und da war dann die Konstellation, glaube ich, dass sich an dem Spieltag vor dem Deadline Day zwei Jungs bei uns verletzt hatten. Ich glaube, Benno hatte sich verletzt und Ole hatte sich verletzt und Jeff war, glaube ich, auch noch angeschlagen. Das heißt, wir waren nochmal zum Nachdenken gezwungen. Und da lief es dann auf die letzten Stunden hinaus, den Nicola zu verpflichten, aus Zagreb zu verpflichten. Wenn Kess mal irgendwann hier sitzt, kann er sicherlich auch eine spannende Anekdote zu dem Tag erzählen, was eine Flugzeugreise nach Zagreb angeht, mit Peter Schäferhoff zusammen. Und wir dann an dem Tag wirklich in den letzten Minuten den Transfer von Nicola gemacht haben. Und dann ist es ja Deadline 18 Uhr und Kess und Peter waren dann in Zagreb mit Marco Bahn zusammen, der dann übersetzt hat. Und Christian und ich waren hier am Geisbockheim und haben dann die Dokumente vorbereitet. Und dann war es ein Herzschlagfinale, weil die Internetleitung aus Zagreb nach Köln nicht sonderlich gut war. Und man dann noch alles hochladen muss bei der DFL. Und das war wirklich, dann waren wir, glaube ich, um 17.57 Uhr, haben wir auf den Knopf gedrückt und haben den Transfer erfolgreich abgeschlossen, parallel mit den Kollegen der DFL am Telefon, die schon eigentlich gefühlt im Feierabend waren, weil da an dem Tag gar nicht mehr so viel passiert ist und wir dann noch um die Ecke kamen und dann auch die Pferde scheu gemacht haben. Und dann hatten wir den Transfer abgeschlossen und dann kam Nicola dann ein paar Stunden später hier an und dann ging es auch noch bis eins in der Nacht, bis wir ihn im Hotel hatten und so weiter und so fort. Und vielleicht kann man Nicola auch noch zu der Rubrik vorher hinzufügen, mit dem man ein enges Verhältnis dann noch hat.
Okay.
Ja.
Also die Internetverbindungen nach Zagreb scheinen aber immer noch besser zu sein als gewisse Faxverbindungen. Jeder FC-Fan wird sich an den nicht zustande gekommenen Transfer mit Erik-Maxim Choupo-Moting erinnern.
Ja.
Da hat es dann gut funktioniert. Ja, das war doch ein sehr schöner Einblick in deine persönliche Kabine. Es sei denn, es gibt jetzt noch eine Story, die dir spontan einfällt, die du gerne teilen möchtest aus deinen Kabinenmomenten.
Nee, eigentlich nicht. Also vielleicht, wenn wir irgendwann später nochmal hier sitzen, in ein paar Monaten oder ein paar Jahren, dann werde ich dir ja auch ein paar aus dem Nachwuchs erzählen können.
Hervorragend, so machen wir das. Dann lass uns wieder thematisch in den Nachwuchs einsteigen. Stefan Rutenbeck war ja auch schon einer der ersten Gäste hier, Folge 3. Der hat dann auch nochmal so einen Einblick gegeben, worüber man auch im Zweifel nicht so nachdenkt, dass das ja immer noch im Jugendbereich alles Teenager sind, ne? Die haben im Leben noch andere Themen außer Fußball. Das ist dann vielleicht die erste Freundin oder das Abitur, der Schulabschluss, der Führerschein. Fällt dir das leicht, dich da so empathisch reinzufühlen? Kannst du dich da auch sehen in der Situation oder musst du manchmal selber nochmal darüber nachdenken, ach, das sind jetzt nicht nur Top-Athleten gerade in dem Moment?
Ich glaube, ich kann mich ganz gut hineinversetzen. Also da kommt mir vielleicht tatsächlich mein jüngerer Jahrgang ein bisschen zugute, dass ich das Gefühl habe, dass man schon einen guten Draht zu den Jungs auch hat. Natürlich merkst du bei den Spielern immer, dass die sich natürlich dir oder dem Trainer gegenüber ein bisschen anders verhalten als in ihrem normalen Leben. Ne? Das heißt dann so umgangssprachlich sozial erwünschtes Verhalten. Das merkt man schon. Habe aber das Gefühl, dass wenn man wirklich im 1-zu-1-Gespräch mit den Jungs dann auch ist, ne, und denen ganz authentisch sagt, was man gut und was man aber auch nicht gut findet, dass die dann schon offen sind. Ne? Wo ich tatsächlich jetzt so ein bisschen zu tun hatte, mich wieder auf Ferienzeiten einzustellen, ne? Wann so Sommer, Herbst und Osterferien sind. Das musste ich noch ein bisschen in die Reihe kriegen. Aber sonst ist mir das sehr bewusst, dass wir es mit jungen Menschen zu tun haben, die einen volleren Tagesablauf haben als 90% aller Erwachsenen, die Schule, Familie, Freunde unter einen Hut kriegen müssen und aber als größtes Ziel haben, einen guten Fußball zu spielen. Das habe ich eben gesagt, also die machen sich am meisten Druck, dass das irgendwie gut funktioniert, gerade in so einer exponierten Position wie ich spiele beim 1. FC Köln oder ich spiele bei einem Bundesliga-Club. da können wir von ausgehen, dass die sich die meisten Sorgen machen, wenn die mal das Tor nicht treffen oder einen Ball im Spielaufbau vertändeln. Und das sind wirklich, und das ist vielleicht die negative Dynamik gerade, dass so viel gerade in den Nachwuchsfußball reingebracht wird, dass sich auch so viele auf den Nachwuchsfußball stürzen, sehr früh auf den Nachwuchsfußball stürzen, gerade auch was Agenturen und Berater angeht, die da sehr, sehr früh unterwegs sind, die ganz große Welt aufzeichnen, nicht nur aufzeichnen, sondern die dann auch leben, die versuchen da alles rauszuholen, um ihre Spieler irgendwie erfolgreich zu machen, um dann, wenn sie irgendwie ins Seniorenalter eintreten, davon mit zu profitieren. Das macht was mit den Jungs, das adaptieren die teilweise aber auch, das ist dann schlecht, wenn sie sich auch weiter fühlen, als sie eigentlich schon sind. Und wir gucken wirklich sehr intensiv darauf, dass wir die Sachen, die rund um den Fußball passieren, mit auf dem Schirm haben und dass die funktionieren. Ich persönlich bin der Meinung, dass ein junger Kicker auch nur befreit Fußball spielen kann, wenn er drumherum keine Kopfschmerzen hat. Das heißt, wenn er nicht versetzungsgefährdet in der Schule ist, wenn der ein gestütztes Elternhaus hat, in welcher Form auch immer, auf jeden Fall jemanden, der sich drum kümmert, der einen Freundeskreis hat, der nicht viel Scheiße baut. Und diese Sachen erfragen wir alle, diese Sachen halten wir fest, die Sachen fordern wir ein. Wir lassen uns beispielsweise Zeugnisse zeigen. Wir sind mit den Schulen im Austausch, mit den Lehrern im Austausch, sind über soziale Entgleisungen informiert. Alles aber nicht mit dem Ziel der Überwachung, sondern mit dem Ziel der vollständigen Betrachtung. Weil ich mache es mir natürlich total einfach, das, was ich eben gesagt habe, ich komme am Wochenende auf den Fußballplatz und gucke mir das an. Im schlechtesten Fall habe ich keine Hintergrundinformationen, was gerade in dem Leben von dem Jungen oder von dem Jungen vorgeht und bewerte einfach die sportliche Leistung. Das kann ich bei den Jungs auf Platz 1 vielleicht ein bisschen besser machen als bei einem U16-Spieler, der einen Arsch voll Themen hat und ich gucke mir das am Wochenende an und sage, ja, du hast aber schlecht gespielt, kommst jetzt vielleicht keine Runde weiter. Und da versuchen wir uns selber vorzuschützen, dass wir einen gesamtheitlichen Blick auf die Jungs kriegen und dann auch Probleme zusammen angehen. Wir verstehen uns auch so, dass wir teilweise, was vielleicht auch nicht gut ist, einen besseren Hebel und einen besseren Einfluss oder einen stärkeren Einfluss auf die Spieler haben als vielleicht der Freund, die Freundin oder das Elternhaus. Und denen müssen wir auch gerecht werden, diesem Einfluss. Das heißt, wenn wir negative Tendenzen sehen, dann versuchen wir auch sehr bewusst gegenzusteuern.
Man spricht ja auch häufig davon, dass Fußballer in so einer gewissen Fußballbubble dann auch groß werden, dass ein Jugendspieler im NLZ, sei es jetzt bei uns oder auch woanders, vielleicht ein ganz anderes Leben lebt als jetzt in Anführungsstrichen ein normaler 12-Jähriger oder 17-Jähriger, während man, ich könnte mir vorstellen, vor 10, 20, 30 Jahren vielleicht eher darauf erpicht war zu sagen, wir wollen das Ganze durchprofessionalisieren und wir müssen den Jungs die an den Profifußballbereich heranführen, ist es vielleicht jetzt umgekehrt gerade wieder einen Gegentrend, dass man sagt, wir versuchen jetzt die sonst wieder ein bisschen normaler zu erden, dass sie eben nicht nur Teil dieser Fußballbubble sind, sondern den Bezug zur Normalität, zur Realität nicht verlieren. Ist das ein Thema?
Also bei uns ist das auf jeden Fall ein Thema. Ne? Ich weiß nicht, wie das andere machen. Es gibt auch andere NLZs in Deutschland, die natürlich auch nochmal in anderen Regalen unterwegs sind. Ich glaube, da lässt sich das nur noch ganz schwer auseinanderhalten, wenn die Jungs schon so eine exponierte Stellung haben. Mhm. Was wir versuchen in allen Belangen, ist Normalität walten zu lassen. Ne? Ob das jetzt bei Spielergehältern sind, die bei uns sehr überschaubar sind, aber auch im Umgang mit den Jungs, ne? Dass wir ihnen auch nicht, dass wir sie auch nicht wie Profis behandeln wollen, ne? Weil wir auch wissen, dass da noch ein weiter Weg ist. Ne? Es gibt so ein paar, die vielleicht mit 18 schon Bundesliga spielen können, ne? Aber das ist nicht die Regel. Für die nicht in der Regel sind, oder beziehungsweise die Regel darstellen, da ist es schon ganz klar, dass wir Normalität walten lassen wollen. Das heißt, wir stehen für staatliche Schulsysteme, dass die Jungs auf diese Schulen gehen, dass die andere Leben mitbekommen, dass sie nicht auf irgendwelchen Privatschulen rumhüpfen, ne, wo es nur das eine gibt. Ne. Ich bin sehr froh, dass unsere Jungs im Sportinternat untergebracht sind, wo sie auch andere Sportlerinnen und Sportler neben sich wohnen haben, mitkriegen, was heißt es es eigentlich, Leichtathlet zu sein? Wie viel muss ich dafür trainieren und wie viel kriege ich, wie wenig kriege ich dafür an Kohle am Ende des Tages? Ich mache das nur aus Leidenschaft. Also das alles irgendwie mit einfließen zu lassen, um, das meinte ich eben, um Charakterbildung zu erzielen, das ist uns sehr wichtig. Ne? Wir wissen aber auch, dass es woanders und das ist dann auch wieder branchentypisch, dass das auch woanders auch einfach anders gehandhabt wird. Das finde ich aber auch gar nicht verwerflich, weil es dann andere Strukturen auch sind.
Du hast selber schon angesprochen, dass es möglicherweise Vereine mit anderen Regalen gibt. Es werden ja, ja teilweise schon Millionenbeträge auch in der Jugend investiert für minderjährige Spieler. Jetzt haben wir hier im Rheinland auch nochmal eine Sonderposition mit extrem vielen Konkurrenzvereinen, die auch alle super Jugendarbeiten haben. Was sind jetzt deine Gründe, wie lotst du einen Spieler ausgerechnet zum 1. FC Köln? Was sind die Gründe, die du, womit du den FC schmackhaft machst am Ende?
Ja, also wir sind erstmal sehr, sehr transparent. Und wir bauen keine Luftschlösser auf. Ne? Wir haben natürlich, wir sagen immer ab und zu, wir haben auch so ein paar Slides, die wir zeigen, wo wir ein bisschen angeben. Ja, und die Angeberfolien sind dann die Erfolgsstories von den Jungs, die hier durchgegangen sind. Und das ist am Ende das, worüber wir die Spieler und dann auch die Eltern versuchen abzuholen. Das heißt, wir versuchen sportliche Entwicklungspläne aufzuzeigen. Wir versuchen klarzumachen, dass es uns um sportliche und charakterliche Entwicklung geht. Wir versuchen aufzuzeigen, dass es uns um Schulabschlüsse und Sozialentwicklung dann auch geht. Und wir gehen ganz, ganz offen damit um, dass hier die Jungs nicht zum Reichwerden hinkommen, sondern dass die Jungs hier zum sich entwickeln hinkommen. Und dass wir den Spieler in den Mittelpunkt stellen und mit den Jungs arbeiten wollen, damit sie ihrem großen Ziel, Profifußballer im Seniorenbereich zu sein, Schritt für Schritt jeden Tag näher kommen. Und dann haben wir natürlich einen großen Vorteil gegenüber zu anderen Vereinen, dass wir emotionalisieren können. Ja, dass wir aber auch mit den Charakteren, die wir hier haben, sehr authentisch und nahbar an die Jungs rankommen. Ich habe noch keinen gehört, der sagt, das ging aber hier steril zu und ich bin hier einer von vielen. Und das ist tatsächlich das, was wir aus anderen Vereinen hören, ne? dass die Jungs da hingeholt werden, teilweise für absurde Summen. Und den Rucksack will ich auch einem 16-Jährigen nicht anziehen, dass der Millionenspieler ist. Ne? Mhm. Ist auch nicht so leistungsförderlich, wie du dir vorstellen kannst. Und dass wir damit punkten, ne? Dass hier jeder wirklich als Mensch gesehen wird, der sich auch mal ein schlechtes Spiel erlauben kann und eine Leistungsdelle erlauben kann und dann nicht darum bangen muss, dass er keinen neuen Vertrag bekommt aufgrund von einem Spiel. Und da machen wir gute Erfahrungen mit, also vollkommene Transparenz, aber auch, und wir, das glaube ich, dass das auch ganz förderlich ist, wir formulieren klare Erwartungshaltungen. Also das haben wir jetzt auch nochmal sehr stark fokussiert, dass wir nicht in so einem Anwerbungs- und Durchsetzungsprozess sein wollen, dass wir irgendwie nur sexy sein wollen und nur den roten Teppich ausrollen, sondern dass wir auch ganz klar sagen, wenn du hier Spieler des ersten FC Köln sein willst, dann haben wir die und die und die und die Erwartungen an dich als Mensch. Und wenn du das nicht erfüllst und wenn du dich nicht mit unseren Werten identifizieren kannst, dann bist du kein Spieler für uns. Und diese Aussage wollen wir vorher haben, bevor wir in Vertragsgespräche gehen, weil wir sagen, das ist die Basis, damit du überhaupt hier erfolgreich sein kannst. Wenn du jetzt hier hinkommst und dir was anhörst und sagst, ja, zeig mir mal, gib mir mal ein Angebot und dann vergleiche ich 5 Angebote, dann werden wir beim FC in der Regel nicht erfolgreich daraus hervorgehen, weil die Konkurrenz dann einfach andere Gehälter aufruft. Und dann kannst du dir die Frage stellen, willst du in Dortmund, Leipzig, Leverkusen, willst du das 4- oder 5-fache verdienen oder willst du dich gut entwickeln?
Gerade die Vertragsgespräche finden die statt, nachdem du den Jungs das Geißbockheim gezeigt hast, weil auch das ist ja kein Geheimnis, dass wir hier teilweise, du hast die Bedingungen selber mal in einem Interview als unerträglich bezeichnet. Wir arbeiten natürlich dran und gerade jetzt auch mit dem Schritt zu sagen, dass Maß auf die Pläne abmoderiert sind.
Und, jetzt guckt er hier rein.
Hier passiert was. Ah, Thomas Kessler schüttelt den Kopf durch die Scheibe des Büros.
Ja, wenn der wüsste, was ich über alles über den erzählt habe. Ja,
der wird definitiv auch noch hier verhaftet für den Podcast.
Ja, mach das mal.
Der Plan ist natürlich, das Geißbockheim auf den aktuellen Standard, wie er sein sollte, zu bringen, aber zum Teil sind sie eben hier noch weiter entfernt davon, als es uns lieb ist. Kommunizierst du das vorher transparent?
Ja, also gehört zu der Transparenz mit dazu, ne? Also Viele Termine finden dann auch natürlich hier statt, das kann man machen. Ne? Die Jungs laufen ja nicht im Blitzlichtgewitter ein, so wie das vielleicht bei einem anderen Lizenzspieler dann auch ist. Aber die werden hier durchs Gelände geführt und kriegen auch ganz klar aufgezeigt, wo wir uns gerade befinden. Ja, also wir können ja noch nicht mal mit Trainingsgeländen von Zweitligisten mithalten. Also wenn wir einen Spieler vom SC Paderborn hier haben, beispielsweise, dann guckt er sich um, weil das Trainingsgelände in Paderborn deutlich besser auch ist. Ne? Ich glaube aber, dass das die Jungs am Ende des Tages weniger interessiert, als dass das uns interessiert. Ist nur eine Hypothese. Ich reg mich jeden Tag und da kriege ich morgens um 8 immer schon Blutdruck. Wenn ich hier reinkomme und es steht wieder irgendwas rum oder irgendwas ist nicht fertig und es sieht aus, wie es aussieht. Und natürlich ist das gut, dass uns das aufregt, weil wir dann auch viel machen oder jetzt auch schon viel gemacht haben, um die Verhältnisse einfach auf ein ja, einigermaßen gutes Niveau zu bringen. Aber die Jungs kommen hier zum Fußballspielen. Ne? Die kommen mit dem Fahrdienst, kommen die um 16:30 an. Dann flitzen die in die Kabinen, die müssen um 17 Uhr draußen sein. So, da hat keiner großartig Zeit, sich über eine eklige Kabine aufzuregen. Ne? Und dann sind die auf dem Trainingsplatz und eine halbe Stunde oder dreiviertel Stunde, nachdem das Training zu Ende ist, will der Fahrdienst nach Hause. Ne? Die Leute gucken auf die Uhr. So, dann hast du entweder Zeit, dich über eklige Duschen aufzuregen oder wissen wir auch, wie es war. Ne? Wir saßen ja auch schon in komischen Kabinen rum. Am Ende ist wichtig, was auf dem Platz passiert. Ne? Trotzdem geht es so nicht. Ja, und wir haben jetzt schon viel verändert, von Plätzen bis Physiotherapie über Athletikhalle, Lizenzspielerbereich und so weiter und so fort. Als nächstes kommen die Kabinen Nachwuchsmannschaften dran. Das ist für uns unglaublich wichtig und die Jungs werden das hoffentlich auch wertschätzen. Die Frage ist der Haltwertigkeit, ob sie dann sagen, oh, das war schön hier. Hätte da nicht machen müssen.
Ich bin gespannt, was passiert. Lukas, wir geben unseren Fans auch immer die Möglichkeit, ein paar Fragen zu stellen. Ja. Dieses Mal sind wirklich schöne Fragen auch bei rumgekommen. Deswegen gibt's heute mal ein paar mehr als nur eine.
Die Fanfrage.
Die Fragen kamen über Instagram, deswegen könnten hier noch ein paar lustige Nicknames bei rumkommen. Aha. Der Till Colonia fragt dich, wer war der technisch beste Spieler, der im FC NLZ trainiert hat?
Jetzt in der Zeit?
In deiner Zeit,
würde
ich sagen. Beantworte ich jetzt für Till.
Oh, okay, also dann beantworte es mal anders, dann mach mal vor meiner Zeit. Also okay. Dann tue ich auch keinem weh oder hebe keinen hervor. Dann war es sicherlich Flo Wirtz.
Das war noch vor deiner Zeit.
Ja, genau.
Gewinnertyp Harry fragt, übrigens mein Preis schon für den besten Instagram-Name. Wenn man 5 Talente langfristig an sich bindet und 1 durchstartet, hat man dann alles richtig gemacht beim FC?
Kann man so pauschal, glaube ich, nicht beantworten. Ne? Ich glaube, das Wichtige ist es, gute Karrierewege aufzuzeigen und die können wir über viele verschiedene Wege aufzeigen. Und am Ende haben wir natürlich den größten Erfolg, wenn wir Jungs haben, die wir über langfristige Verträge an unsere Profimannschaft ranführen und die dann bei uns im Rhein-Energie-Stadion auflaufen. Ne? Das ist der erste größte Ausbildungserfolg. Es ist aber auch kein Misserfolg, wenn die Jungs nach langfristigen Verträgen am Geisbockheim eine andere Route einschlagen und im Profifußball woanders auftauchen. Auch das ist ein Ausbildungserfolg für uns, weil wir uns ja darüber bewusst sind, dass wir in der Pyramide arbeiten. Mein Anspruch ist es, mit 11 Nachwuchsspielern des FCs irgendwann im Rhein-Energie-Stadion zu spielen. Das muss auch mein Anspruch sein, sonst würde ich meinen Job nicht gut machen. Mir ist aber klar, dass erstens nicht alle direkt das Niveau spielen können und dass auch nicht alle Plätze immer frei sind. Also wir versuchen ja schon sehr strategisches Kadermanagement zu machen, dass wir jetzt keine 7 Mittelstürmer ausbilden, die sich dann auf den Füßen stehen und sich dann fragen, ja, wo habe ich meine Perspektive, sondern dass wir schon versuchen, positionsmäßig so dann auch zu puzzeln, dass auch überhaupt die Chance besteht, in den Profikader reinzurutschen. Und um auf Gewinnertyp Harry zurückzukommen, ist es dann natürlich so, dass es dann schon ein großer Erfolg ist, wenn wir erstens Talente langfristig an uns binden, weil das heißt, dass sie ein Commitment und eine Identifikation mit dem Verein auch haben. Und wenn einer durchgeht, beziehungsweise durchstartet, erfolgreich ist, beim 1. FC Köln erfolgreich ist, dann hat er einen Werdegang hinter sich, wo ganz viele Leute dran partizipiert haben, wo ganz viele Leute Zeit investiert haben und dann sind ganz viele happy, wenn das klappt. Und das ist dann mit das Schönste im Nachwuchs, wenn ganz viele Leute, die an einem Werdegang von dem Spieler mit beteiligt waren, am Ende sagen, das haben wir gut gemacht, da waren wir auf dem richtigen Weg.
Gut, Harry, ich glaube, das beantwortet deine Frage.
Sonst können wir uns gerne nochmal zu zweit austauschen mit Harry.
Hast du eigentlich Instagram?
Nee, also
ich habe dich nicht gefunden.
Ich habe irgendwann vor gut einem Jahr habe ich für mich entschieden, durch auch guten Einfluss von dem Kollegen, der gerade das Interview crashen wollte. Von Cass haben wir uns, glaube ich, beide dazu entschieden, Accounts abzuschalten. Ich habe tatsächlich noch einen Account, aber ich war dann nicht so konsequent, dass ich den auch noch deaktiviert habe. Heißt, ich habe mich abgemeldet und die App gelöscht und weiß auch nicht mehr, wie ich reinkomme. Aber den Account gibt's, glaube ich, noch. Aber sonst habe ich alle Social-Media-Profile geplättet, weil ich gemerkt habe, dass so viel Zeit mit so wenig Ertrag für mich persönlich darauf geht, dass ich das dann gelassen habe.
Empfiehlst du das eigentlich auch deinen Jugendspielern dann oder lässt du die Jungs da sein, wie sie sein wollen?
Also, wir wissen, dass wir es nicht verhindern können. Wir wissen aber auch, dass wir aufklären müssen. Deswegen investieren wir auch viel in Social-Media-Schulung und versuchen da die Jungs auch darauf aufmerksam zu machen, welche Gefahren auch da lauern. Auch ich bin immer wieder erstaunt, welche Gefahren da lauern, weil da gibt es auch so viel Dynamik. Und so viele schlechte Sachen, so viele schlechte Menschen, die sich da auch rumtreiben, dass ich immer wieder erschrocken bin. Und mittlerweile ist, glaube ich, so, dass, ich weiß nicht, dass 10-Jährige ein Handy hat, häufig, und sich dann Social Media Profile anlegt und da passieren Sachen, die will man eigentlich gar nicht hören. Das heißt, wir versuchen aufzuklären, aufmerksam zu machen, Ansprechpartner zu sein, wenn irgendwas in die falsche Richtung geht und da damit zu unterstützen. Aber jemanden verbieten wirst du es nicht.
Eddie Cologne fragt, was ist dein Lieblingsfädel?
Delbrück, natürlich. Also ich bin nicht geboren in Delbrück, aber aufgewachsen in Delbrück. Das ist ja so mein Makel. Ne?
Wie
hast du netterweise nicht angesprochen.
Ich habe es extra weggelassen. Ja, das genau. Schäbig-gläbig, so geht es ja dann doch manchen, die dann so in diesem Rand von Köln wohnen, nenne ich es jetzt mal, auch wenn ich jetzt gar nicht böse meine, dass sie dann im Pass leider nicht Köln stehen haben.
Ja, genau, das ist ja bei mir auch so. Also ich bin unmittelbar nach meiner Geburt dann wieder in Köln aufgeschlagen, war vor meiner Geburt auch in Köln und habe im Pass dann Bergisch Gladbach stehen. Das tut natürlich total weh. Bestes Fädel ist natürlich Delbrück.
Bestes Fädel Delbrück. Dann lassen wir das mal so stehen. Und komm nochmal zum Abschluss zur Talentsuche. Wenn ihr jetzt neue Spieler verpflichten wollt und dann natürlich ist das Radar ja immer an, schätze ich, für Jugendspieler, die eure Mannschaften bereichern. Worauf achtet man da insbesondere? Was sind so die Schlüsselqualitäten, die stimmen müssen, um einen Spieler verpflichten zu wollen?
Also erstmal muss man, glaube ich, ganz kurz ein bisschen weiter ausholen. Also wir sind jetzt keine Verpflichtungsmaschinerie. Das heißt auch, wir haben so als, um mal eine Gedankenspitze zu setzen, haben wir unser Scouting-Team so ein bisschen umgewidmet und haben Scouting und Kaderplanung genannt, weil mir ganz wichtig war, dass wir nicht nur auf der Jagd nach Neuverpflichtungen sind, weil das erzeugt, glaube ich, eine komische Atmosphäre. Das erzeugt vor allem die Atmosphäre, dass du immer guckst, wie du deinen eigenen Spieler ersetzen kannst. Und das finde ich nicht gut. Das heißt, Kaderplanung ist für mich auch ein großer Erfolg, wenn wir merken, wir brauchen gar nicht so viele Verstärkungen. Und wir brauchen vielleicht nur in der Spitze ein, zwei Schlüssel, die uns nochmal auf ein anderes Niveau heben. Aber eigentlich sind wir mit den Jungs, die wir haben, super happy und die identifizieren sich mit uns. Die sind schon Jahre da. Warum sollen wir denen noch einen vor die Nase setzen? Und dann gehen wir quasi auf dieser Basis, dieser Kaderanalyse gehen wir hin und überlegen uns, auf welcher Position sollten wir denn überhaupt noch was machen? Also wo macht das Sinn? Wo können wir noch der Mannschaft was Gutes tun, dem Jahrgang was Gutes tun? Und wo können wir vielleicht noch jemanden gebrauchen, der ein hohes Potenzial hat? Und dann ziehen wir los, dann haben wir vakante Positionen. Wir gehen jetzt noch stärker darauf hin, dass wir noch klarer definieren, was wir suchen. In der Vergangenheit haben wir, glaube ich, so Allzweckwaffen ein bisschen mehr gesucht, ne, die sowohl links als auch rechts, als auch vorne, als auch hinten, je nachdem, was der Trainer wollte, haben wir das alle gespielt. Jetzt versuchen wir ein bisschen spitzer zu suchen und ja, Positionsspezialisten dann auch ab einem gewissen Alter mit zu verpflichten. Und dann ist man natürlich immer auf der Suche, dass man Jungs findet, die eine Sache besonders gut können, ja, oder einige Sachen besonders gut können. Ich finde, das ist eine etwas deutsche Herangehensweise im Scouting, wird viel gesichtet nach dem Motto, oh, das kann er aber noch nicht so gut, ne? Und oh, da braucht er noch ein bisschen. Sondern wir versuchen nach Stärken zu scouten und uns dann zu überlegen, wie können wir diese Stärken zu Spielentscheidern ausbauen. Das heißt, wir suchen erst nach dem außergewöhnlichen Spieler mit dem außergewöhnlichen Talent oder der außergewöhnlichen, bitte in Anführungszeichen, Waffe. Ja, da ist falsches Wort zu der Zeit, aber ist ja im Scouting-Sprech noch so. Und dass wir dann gucken, ist der auch charakterlich dazu in der Lage, uns anzunehmen, als FC anzunehmen und sich in diesem Kontext weiterzuentwickeln. Und dann treffen wir einen Entschluss, wo ich dann aber schon gesagt habe, der Entschluss wird erst dann getroffen, wenn der Spieler sich auch committet und sagt, ja, ich will unbedingt nach Köln, das ist das, was ich will. Und dann marschieren wir los und versuchen dann jemanden zu verpflichten, wenn eben die pädagogischen Sachen auch geklärt sind. Das heißt, Schulthemen geklärt sind, Internatsplatz geklärt ist, Schulplatz geklärt ist, dann treten wir in eine Verpflichtung ein.
Wer ist da beteiligt an dem Prozess? Du, der Jugendtrainer, nehme ich an, dann natürlich die Seiten des Spielers. Wer ist sonst von FC-Seite noch mit dabei?
Kommt so ein bisschen auf den Spieler an, ne? Also wir versuchen schon viel im Leistungsbereich oder machen wir alles mit der Profiabteilung zusammen, ne? Das heißt, Christian, Kess und ich sind da im sehr engen Austausch. Die Scouting-Teams sowohl von den Profis mit Martin Schulz als auch bei uns mit Martin Bülles sind im sehr engen Austausch und versuchen da alles Hand in Hand zu machen. Sonst ist eben wir haben immer so einen Dreiklang, ne, von Trainer, von Scout bzw. Kaderplaner und von Leitung. Ne, das ist dann in den anderen Bereichen, in den kleineren Bereichen sind das eben Markus und Sebi, die da mit am Tisch sitzen. Im besten Fall sind sich alle einig. Und wenn man sich nicht einig ist, dann muss halt eben die Leitungsfunktion dann irgendwie eine Entscheidung treffen, ob wir was machen oder ob wir was nicht machen. Kommt aber ganz selten vor. Und wenn wir im U17, U19, U21 Alter sind, dann machen wir das schon alles mit der Lizenzabteilung Hand in Hand.
Diese Zusammenarbeit zwischen Lizenz und Nachwuchsbereich finde ich wirklich höchst spannend, muss ich sagen. Wenn es einer der Jungs schafft und sein Debüt dann hier feiert und auch ja jahrelang den Verein sogar mitprägt, ist das dann das gegenteilige Gefühl, dass man stolz empfindet und dann vielleicht nicht nur einen Tag in die Röhre guckt, sondern zwei, drei Tage, zwei, drei Wochen darüber auch froh ist und sich mal auf die Schulter klopft?
Ja, absolut. Also wir machen das auch zum großen Bestandteil unserer Clubkultur. Also man soll sich auch darüber freuen, ne? Also gerade im Fußball muss man sich über gute Sachen auch freuen, weil die so zerbrechlich sind, weil es eine Woche später schon in eine ganz andere Richtung gehen kann. Das habe ich mir tatsächlich auch auferlegt, wenn was richtig gut läuft, sich darüber zu freuen. Es ist mir ganz lange ganz schwer gefallen, irgendwie auch Freude zu entwickeln, ne? Weil ich dann grundsätzlich ein sehr selbstkritischer Mensch bin und sehr skeptisch bin und immer nach dem Besten irgendwie strebe und die Schlussfolgerung ist, dass du relativ selten glücklich oder zufrieden bist. Versuch das dann aber auch zu vermitteln, ja, dass wenn Jungs ihren Weg hier machen und auf uns gehört haben vielleicht auch ein bisschen und den Weg so mitgegangen sind und das funktioniert, dann ist das ein großer Bestandteil unseres Bereiches auch, dass wir uns auf die Schultern klopfen und sagen, das haben wir richtig gut gemacht. Da hatten wir einen richtigen Riecher, haben die richtigen Worte verwendet, haben den richtigen Plan aufgezeigt und hatten natürlich dann auch einen Jungen gegenüber, der uns vertraut hat, dass das alles das Richtige war und dann funktioniert das, ne? Und die Beispiele sehen wir Gott sei Dank ja auch bei uns, bei den Profis, dass da einige Jungs dabei sind, die den Weg mit uns gegangen sind und auf die sind wir schon brutal stolz, ne?
Nicht zuletzt jetzt aktuelles Beispiel, dass Damien Downs ein entscheidendes Tor im Derby geschossen hat, das sind sicherlich Momente, die bleiben, aber vielleicht bei dir dann noch ein Stückchen mehr im Herz als bei sonst jedem FC-Fan. Eine Sache möchte ich dir natürlich nicht vorenthalten, wir bleiben unserer Linie treu und letzte Folge war unser ja auch Talent, der es hoch geschafft hat zu den Profis, Jan Thielmann, und der hat dir eine schöne Frage
hinterlegt. Bin mal gespannt, was der mich fragt.
Hi Lukas, hier ist Jan und meine Frage an dich lautet: Schmeckt das Essen bei uns in der Küche besser als im Nachwuchsabteil?
Also, lieber Jan, als ich heute Morgen aufgewacht bin, habe ich mich gefragt, was mich der Jan denn fragen wird, ne? Und dann habe ich gedacht, der wird mich doch nur so einen Scheiß fragen, warum ich ständig bei denen unten in die Küche reinlaufe und mit denen zu Mittag esse. Weil ich ständig auch vom Jan irgendeinen Scheißspruch kriege, dass ich mich nur da aufhalte. Und ich muss schmunzeln, weil es genauso eingetroffen ist. Könnte sein, Jan ist berechenbar oder ein guter Typ vor allem auch. Ja, es schmeckt natürlich besser. Auf jeden Fall ist es ein großes Privileg, dass es jeden Tag da was Gutes zu essen gibt. Nutze das aber auch ganz bewusst auch, um ja auch in meiner Funktion nah am Profibereich mit dran zu bleiben. Häufig ist es aber auch so, dass wenn hier alle Tore schon geschlossen sind, was Essen angeht, dass ich dann erst aus Terminen rauskomme und dann die Profiabteilung der letzte Ausweg ist, um irgendwie noch durch den Tag zu kommen mit irgendwie Blutzucker. Und dann bin ich häufig unten bei den Jungs und esse mit denen. Ja, deswegen ist es leckerer. Auf der einen Seite, produktiver auf der anderen Seite und für mich der letzte Ausweg häufig als drittes. Aber es wundert mich wirklich nicht, dass der Jan mir diese Frage stellt.
Ja, dann tu dem Lukas doch mal einen guten Gefallen und lad den auch mal zum Abendessen ein vielleicht. Ja,
da bin ich mal gespannt.
Geh dir mal zusammen. Oder er kocht für dich, vielleicht noch spannender.
Das will ich ihm nicht zumuten.
Gut, dann lassen wir das. Lukas, seit 2016 bis jetzt beim 1. FC Köln, du hast es selber schon gesagt, dass es auch schon mal andere Interessen gab und vielleicht sogar auch mal die Überlegung, gehe ich mal einen anderen Schritt, verändere ich mich. Trotzdem bist du jetzt seit über 8 Jahren hier im Verein und ja, hast dich für den Weg mit dem 1. FC Köln entschieden. Man kann zusammenfassen, du bist immer da. In guten und in schlechten Zeiten immer da ist ja unser Motto. Was bedeutet für dich immer da? Wie würdest du es für dich interpretieren?
Also es ist, glaube ich, genau das, was du eben zusammengefasst hast. Wenn ich das jetzt nur auf mich beziehe, dann spüre ich eine unglaublich hohe Verbundenheit und Loyalität diesem Club gegenüber, in guten wie in schlechten Tagen. Und wenn man das hat und sich zu 100% mit etwas identifiziert und 100% auch der Meinung ist, dass man hier gemeinsam auf dem richtigen Weg ist und dann natürlich auch die ein oder andere unpopuläre Entscheidung zusammentreffen muss, dann ist man sich darüber im Klaren, dass man da das Richtige tut und dass man an der richtigen Stelle ist. Und dann gibt es auch wenig Ausreden, dann gibt es wenig Freizeit, dann gibt es viel Verzicht. Und das bedeutet für mich dann auch immer da zu sein, ne? Immer da zu sein, um eine Aufgabe zu erfüllen, ansprechbar zu sein, Probleme zu lösen und auch die Extrameile zu gehen. Und ich glaube, das brauchen wir. Das brauchen wir vor allem jetzt auch. Brauchen unglaublich hohe Identifikation, unglaublich hohes Verantwortungsbewusstsein, dass wir am Ende hier zusammen erfolgreich sein müssen. Und dann investiert man auch unglaublich viel da rein, ne? Und das versuche ich jeden Tag zu tun, mich hier rein zu investieren, um hier das Beste rauszuholen. Versuche das auszustrahlen und versuche das jedem anderen mitzugeben. Weil nur so geht's, ne? Also nur zusammen geht's dann, hier die mehr als die Summe der Teile zu sein. Und das müssen wir tun. Das ist alternativlos und als 1. FC Köln können wir dann auch nur erfolgreich sein.
Hast du schon eine Idee, wo es für dich persönlich vielleicht noch hingehen könnte in den nächsten 15, 20, 25 Jahren?
Überhaupt nicht. Also auch wieder plakativer Satz. Ich glaube, man sollte seinen Job dann immer so machen, als ob man den für immer tun würde. Sollte das nicht als Projekte ansehen, die irgendwann abgeschlossen sind, sondern wenn man jeden Tag hier hinkommt, als ob man jeden Tag für immer hier hinkommen würde, dann trifft man, glaube ich, die besten Entscheidungen für den Club. Und dann mal gucken, wie lange ich das mache und was mir hier alles noch zugemutet wird und zugetraut wird. Und ich habe die Erfahrung gemacht, große Pläne mit großen Zeitabständen sollte man nicht machen, vor allem im Fußball nicht, weil dafür ist es zu schnelllebig.
Kommen wir in unsere letzte Kategorie.
90 plus 3, die Nachspielzeit.
Die letzten 3 Fragen wirst du eventuell auswendig kennen. Vielleicht muss ich sie gar nicht stellen, wenn du unseren Podcast schon gehört hast. Dann machen wir es doch, dass ich sie nochmal vorlese für dich. Was machst du denn heute nach der Aufnahme noch so?
Ich gehe tatsächlich mit meiner Frau was essen, weil wir uns jetzt eine Woche aufgrund der Japan-Reise nicht gesehen haben und mal ein bisschen was erzählen müssen.
Was willst du in deinem Leben noch erreichen?
Gute Frage. Also ich habe jetzt keine Bucketlist, die ich abhaken will. Ich will das Beste daraus machen und so viel Spaß wie möglich daraus haben und so viele tolle Leute an der Seite haben, wie das nur geht, und Erfahrung miteinander teilen und ja, vor allem ein erfülltes und ereignisreiches Leben zu haben, worauf man mit Stolz zurückblicken kann.
Was ist für dich der erste FC Köln?
Der ist einfach Heimat, ne? Also der ist eigentlich ein ganz, ganz großer Teil meines Lebens und ist nicht nur Arbeitgeber, sondern auch Identifikationspunkt und das, worüber ich mich auch profiliere, hier jeden Tag sein zu dürfen, und ist ein ganz großer Teil meines Tages, auch der größte Teil meines Tages, ja. Also so viel Zeit wie hier verbringe ich nirgendwo, und dann wär's dramatisch, wenn ich das auch nicht mit Hingabe machen würde. Deswegen ist das eines der wichtigsten Sachen, die ich im Moment so habe.
Lukas, hat mir sehr viel Freude bereitet. Vielen, vielen Dank dir.
Danke, mir auch. Tolle Erfahrung. Kann ich nur zurückgeben. Hat sehr viel Spaß gemacht.
Das freut mich sehr. Vielen Dank dir. Und zum Abschluss, mach es gut.
Ja, danke. Du auch.
Erster FC Köln, der Podcast. Überall, wo es Podcasts gibt. Mehr Infos auf FC